Sind und schlagen dazu 2. Chroniker Kapitel 30 auf. Zweiten Chroniker Kapitel 30, und zwar den Schluss von Vers 18 und den ganzen Vers 19. Wo es heißt, Jehova, der Gütige, möge einem jeden vergeben, der sein Herz darauf gerichtet hat, Gott zu suchen. Jehova, den Gott seiner Väter, wenn auch nicht gemäß der Reinheit des Heiligtums. Soweit das Wort Gottes. Das, was uns heute beschäftigen soll, ist die Reinheit des Heiligtums. Wir möchten da hinein ein wenig blicken, hineinschauen. Das Thema ist sehr schwer, aber der Herr gibt das, was wir wissen und haben sollen, in seiner Fülle. Diesen verlesenen Textabschnitt betreffend, so bat einst der König Jehiskia vor Gott, und zwar für diejenigen Israeliten, welche ungereinigt zum Passa gekommen waren. Vielleicht noch eine Erklärung für diesen Jehiskia. Dieser hier genannte Jehiskia ist derselbe Hiskia, der uns ansonsten im Worte Gottes mitgeteilt wird. Jehiskia wird er nur von den Geschichtsschreibern so genannt. Warum nun die Geschichtsschreiber ihn nicht Hiskia, sondern Jehiskia genannt haben, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass es so war. Ich habe damals noch nicht gelebt. Und diese Vorgeschichte teilt uns mit, dass die Israeliten, sie aßen also von dem Passa, das Passa, in Vers 18b, nicht, wie es vorgeschrieben war. Und damit verstießen sie, diese Israeliten, gegen die Reinheit des Heiligtums. Ja, der alleinige Gott ist ein heiliger Gott. Daher bewegt er sich auch nur in geheiligter Reinheit himmlischer Gefilde. Dort, wo er thront, hat Sünde keinen Raum, hat Sünde kein Recht, hat Sünde keinen Platz. Und von dieser seiner Reinheit, von der wir uns gar kein rechtes Bild der Vorstellung machen können, haben wir alle nur zu wenig Ahnung und schon überhaupt kein Verständnis. Sonst würden wir alle unsere eigenen Sünden ganz anders erkennen. Wir würden unsere eigenen Sünden völlig anders behandeln. Der Herr aber ist es, er will uns gemäß der Reinheit des Heiligtums, in welchem wir ja geistlich wandeln, zugleich auch darin finden. Es ist nie der Wille Gottes, dass er uns rettet, um uns dann anschließend nicht in der Reinheit des Heiligtums zu finden.
So möge also der treue Herr, unser barmherziger Gott, die überströmende Gnade schenken, einige wenige Blicke in das Herz unseres großen Gottes. Wir wollen es verbessern. In das Herz unseres großen oder in das reine Herz unseres großen Gottes tun. Gott liebt gereinigte Herzen. Und darum liebt der Herr Jesus hier auf dieser Erde solche, wie es geschrieben steht in Matthäus 5, Vers 8, die reinen Herzen sind. Gott drückt die Glückseligkeit über solche aus, die errettet sind und in der Errettung dann die Wege gereinigter Herzen oder im Zustand gereinigter Herzen wandeln. Und das Wort Gottes hat da sehr viel Wert darauf gelegt, denn auch der Heidenapostel Paulus erwähnt, diese reinen Herzen sind noch einmal in 1. Timotheus 1, 5 und 2. Timotheus 2, Vers 22. Und das ist kein Zufall, das ist göttliche Absicht mit uns. Denn wenn wir reinen Herzen sind, weil dann der Herr an uns einen Widerschein, ein Echo, eine Antwort seines Herzens erkennt. Der Inbegriff generell der Reinheit ist Gott. Und der Inbegriff der Unreinheit ist das von Gott abgefallene Geschöpf. Es ist so geworden in und durch die Sünde. Wir Erretteten haben von der Reinheit Gottes deshalb eine so sehr begrenzte Auffassung, weil wir nicht erfasst haben, was in Gottes Augen Sünde ist. Jetzt kommt ein Satz, wir wollen ihn anerkennen. Sünde ist Zerstörung Gottes. Vernichtung Gottes. Es ist ein Instrumentarium der Lebenszerstörung. Ich möchte hier die Frage an alle Hörenden stellen, was ist es denn anders, was der heilige Gott in seinem geliebten Sohne am Kreuz von Golgatha anders empfing? War das, was an Golgathas Kreuz geschah, nicht doch Gottesmord? Ich meine schon. Oder bist du anderer Auffassung? Auch dann, wenn die Kinder des Lichtes durch Gottes Gnade die Schuld und die Last ihrer Sünden ledig wurden, fehlt dennoch über ihre eigenen Bereiche die letztliche und tiefe Erkenntnis über die Sünde aus dem Blickfeld des heiligen Gottes. Und da müssen wir fragen, warum? Warum fehlt sie uns? Da könnten wir sagen, weil wir uns an die Sünde gewöhnt haben.
Es gibt eine Menge Dinge in unserem praktischen Leben, die wir tun und Sünde sind, aber wir erkennen sie nicht als Sünde. Jede Handlung, jede Unterlassung, die in den Augen Gottes Sünde ist, werden wir nie in die Vergebung bringen, wenn wir sie nicht als Sünde erkennen. Und weil wir uns an solche Dinge gewöhnt haben, haben wir uns mit diesen Sünden so stark integriert, dass wir uns daran gewöhnt haben, in diesen Trott des Alltages zu sündigen, ohne im Bewusstsein derselben zu leben. Die Macht der Sünde ist viel, viel giftiger, als wir es wissen. Ist viel, viel giftiger, als wir es erahnen. In Folge der Sünde, die den einstigen gesalbten Engelfürsten zum Satan werden ließ, wie uns das Wort Gottes Mitteilung gibt, ist ein unvorstellbarer Schaden entstanden, der sowohl Gott selbst als auch die gesamte Schöpfung der Engelwelten und der Menschheit betrifft. Und die Folgen da heraus bleiben zu einem ganzen Teil ewigkeitsbezogen bestehen, wie wir es gleich sehen werden mit Bibelstellen. Wir gehen als erstes in die Situation der Lichtengel hinein. Diese Situation um die Lichtengel ist kaum Anlass für die Gedankenbildung der Gläubigen. Wo macht sich ein Kind Gottes noch um diesen Fragenkomplex des Wortes Gottes überhaupt Gedanken? Und dennoch ist die Sünde nicht spurlos an den Lichtengeln vorübergegangen. Die Engel, welche nicht in der Gleichheit wie die Abgefallenen gesündigt haben, mussten aber über viele Jahrtausende sowohl die Gräuel ihrer Artgenossen wie auch die Sünden der Menschen ansehen. Das ist eine Tragik, die bis heute kaum das Herz eines Kindes Gottes berührt haben. Und hier haben wir die differenzierte Erkenntnis über den Komplex der Sünde, wie Gott Sünde sieht und wie wir sie sehen. Und jetzt kommt etwas Weitragendes hinzu. Die Engel haben kein Opfer, wie wir Menschen. Das ist ganz, ganz furchtbar. Weshalb sich Gott nach Hebräer 2, Vers 16 fürwahr nicht der Engel annimmt. Das heißt, der Annahme der Engel dort beschrieben, im Umkreis geht's um Errettung und Reinwaschung. Dadurch kann Gott den Engeln weder vergeben, noch sie reinigen. Zwar stehen die Lichtengel wegen der Wahrnehmung von Gräuel und Sünde nicht in einem persönlichen Schuld-Sündverhalten vor Gott. Das nicht. Vielmehr hat ihre ursprüngliche Schöpferreinheit bei Erschaffung nach Psalm 33, Vers 6 eine tiefe Trübung vom Bewusstsein her erfahren. Das wunderbare Blut Jesu hat aber keine Wirkung nach 1. Johannes 1, Vers 7 hin zu den Engeln. Was sollen denn die Lichtengel mit den Millionen geschauten Sünden, die sie gesehen haben, machen? Und da müssen wir sagen, es bleibt ein nicht zu heilender Schaden in der Ganzheit der Engelwelt ewiglich. Dass wir uns Gedanken machen, was deine und meine Sünde in der Beziehung der Lichtengel für Auswirkungen gezeitigt hat. In den Augen Gottes und seiner göttlichen Reinheit, wie der Herr sie wahrnimmt, sind diese Engel nicht mehr so rein, wie sie von Anfang waren. Das kann ich auch mit dem Worte Gottes beweisen, wie wir gleich sehen werden. Es ist eine Tragik, welche Folgen die Macht der Sünde in sich birgt. Das ist der Anlass, dass Hiob schreibt, in Kapitel 25, Vers 5b, zu sagen, die Sterne sind nicht rein in deinen Augen. Wen von uns wollte es da nicht einleuchten, dass es bei Gottes Himmelsgeschöpfen ein und dasselbe wäre, ob diese die furchtbaren Sünden gesehen oder nicht gesehen haben, die doch auch nur Geschöpfe sind, Geschöpfe ohne Opfer. Aber nur weil nach Gottes Grundsatz, und ich gehe davon aus, dass die Lichtengel Gott lieb haben. Ich bin überzeugt, dass die Lichtengel keine Zornwut im Bauch umhertragen gegen Gott, sondern sie haben Gott lieb und das drücken sie in ihrer Stellung des Gehorsams gegenüber Gott aus. Nur weil nach Gottes Grundsatz, war gesagt, und Römer 8, Vers 28, alle Dinge zum Guten mitwirken, vermag auch der allmächtige Gott für die Engel in ihrer vorgenannten Lage etwas zum Guten noch daraus zu machen. Wir kämen zu einem Untertitel in unserem Thema, der da lauten würde, Gottes Weisheit in Bezug seiner Reinheit an Engeln gründet sich im gewordenen Tatbestand ihrer zukünftigen Bewahrung vor der Wiederholung
eines Engelabfalles. Stellen wir also die Frage, weshalb so viele Engel einstmals von Gott abfielen, dürfte geantwortet werden, weil diese Engel die furchtbaren Folgen der Sünde, des Ungehorsams nicht kannten. Keiner dieser ehemaligen Gottesdiener, die heute abgefallen sind, hätte sich überreden lassen. Nicht einer. Zwar haben die Engel damals wie heute die Freiheit zur persönlichen Entscheidung ihres Willens. Die Willensfreiheit zu sündigen haben wir auch nach der Errettung wie vor unserer Bekehrung. Nach der Erfahrung der so schrecklichen Folgen ihrer Artgenossen wird es in alle Ewigkeiten keine Engelrevolte mehr im Himmel geben. Warum nicht? Sie wissen, nach den furchtbaren Geschehnissen, dass die geschaffenen Wesen außerhalb des Willens Gottes keine Lebenschancen haben. Und damit wollen wir uns noch ein wenig beschäftigen. Das Neue Testament sagt, dass diese Engel durch ihn und für ihn geschaffen sind. Damit hat Gott sie zweckbestimmend erschaffen, wie auch uns. Durch ihn ist klar. Aber wenn es ja heißt, für ihn hat er sie geschaffen, dann können sie in dieser Zweckbestimmung nur im Gehorsamszustand Gottes gesehen werden. In dem Augenblick, wo diese Engel den Gehorsam Gottes verweigert haben, stehen sie nicht mehr im Lebensverhältnis zu Gott. Tja, ich möchte jetzt eine Sache dartun, die uns klar wird. Als der Mensch gesündigt hatte im Garten Eden, da war er aus seiner herrlichen Stellung heruntergerissen worden in den Zustand eines sterblichen Sünders. Aber dabei war es nicht geblieben. Diese Ebene hat der Mensch auch nicht mehr bewahrt. Es ging dann immer weiter schräg nach unten mit dem Menschen. Und die ersten Menschen erlebten bereits an ihren eigenen Kindern, dass der eine den anderen totschlug. Und die Vermehrung der Sünde bei den Menschen ließ ein Aufkommen der Finsternis im Herzen zu. Es wurde schlimmer und schlimmer mit dem Bestand der Sünde. Als die Engel in ihrer Revolte, sich über Gott zu erheben, heruntergerissen waren in eine Ebene eines sündlichen Zustandes vor dem heiligen Gott, da blieben sie nicht in dieser Ebene, sondern von dieser Ebene aus ging es mit jeder Sünde immer tiefer hinunter, immer tiefer und tiefer. Jetzt kommen wir zu einer
ungeheuerlichen Aussage. Der Mensch fällt infolge der Sünde in solch eine Tiefe, dass er in der Selbstzerstörung endet. Ich will gar nicht viel erwähnen. Ich denke jetzt nur an Atomwaffen, Atombomben. Wisst ihr, wo das hinführt? In die Selbstzerstörung, die jedes Leben auslöscht. Ich denke an die Umweltverschmutzung, die ihren Urgrund nicht im Staub hat von verbrannten Teilen der Heizung. Die größte Umweltverschmutzung ist die Sünde. Nicht in der Grundwasserverunreinigung, aber es geht dahin, dass die Vegetation das Leben verliert. Der Mensch rottet sich selbst aus. Durch die Sünde. Wir kommen zu den Engeln, die da abgefallen sind. Geschwister, durch das beständige Verharren in der Gottesferne und Sündigen dieser Geschöpfe käme für uns eine unvorstellbare Vernichtung dieser Wesen zustande. Ich möchte diese Dinge hier gar nicht beim Namen nennen, weil ich glaube, dass sie gar nicht mehr hierher gehören. Als der Mensch gesündigt hat, fiel er in den Tod. Der erste Tod, der leibliche Tod. Verstehen wir? Der Leib fiel in den Tod. Und das war das Ende. Tiefer als in den leiblichen Tod kann mein Leib nicht fallen. Er kann wieder Materie werden. Und die Engel? Die haben von Gott her den zweiten Tod in Aussicht gestellt bekommen. Wir lesen das im Worte Gottes. Im Neuen Testament steht das alles geschrieben. Welch in der Offenbarung, dass es der zweite Tod sein wird. Das heißt, Gott erbarmt sich dieser seiner Geschöpfe, weil er ein barmherziger Gott ist, und wirft sie in den zweiten Tod. Das ist zwar ganz furchtbar. Ewigliche Gottesferne. Nie mehr ihrer Zweckbestimmung, das Angesicht Gottes zu schauen, enthoben zu sein. Aber der zweite Tod, ich mag es kaum aussagen, ist ein Gnadenstand, der sie bewahrt vor der Selbstzerstörung bis ins Unendliche. Der zweite Tod bewahrt jene Mächte in einem Zustand, von dem Gottes Wort Aussage gibt. Nicht ewiges Leben haben sie, sondern ewige Existenz in äußerster Gottesferne und der Flamme des ewigen Gerichts. Niemals würde sich darum heute ein Engel überreden lassen, sich über Gott zu stellen oder sein zu wollen wie Gott. Sie wissen also nach diesen furchtbaren Geschehnissen, dass sie außerhalb des Willens Gottes nicht mehr existieren können.
Wir kommen damit zu dem anderen Untertitel, die Situation um Gott und seines geliebten Sohnes. Ist in Betreff der Reinheit gar nicht leicht mit Worten auszudrücken. Gott lebt in solch tiefer, heiliger Reinheit, dass er, unser Gott, der Herr, kein Opfer für die wahrgenommenen Sünden seiner Geschöpfe braucht. Und dennoch ist auch Gott ein ewiger Schaden durch diese Sünden zugefügt worden. Wir werden es gleich sehen mit Bibelstellen. Sowohl die Engel wie auch die Krone der Schöpfung, der Mensch, sind durch den Hauch Gottes erschaffen worden. Das sagt die Bibel. Das heißt, sein Hauch ist zugleich auch sein Geist, mit welchem Gott und seine Geschöpfe verbunden sind. Im Neuen Testament heißt es, allerdings bezogen auf die Gemeinde, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. 1. Korinther 12, Vers 26. Das ist natürlich ein anderes Bereich, aber diese Aussage bleibt nicht allein auf der Gemeinde oder an der Gemeinde begrenzt. Das lässt sich an einer ganzen Reihe von Dingen anlegen. Und dies geschieht durch die Verbindung hier in unserem Textwort mit seinem Geist untereinander. Aber noch gewaltiger ist die Geistverbindung zwischen Gott und den Engelgeistern. Wir können uns allenfalls in der Einordnung zu Gott oder zu den Engeln als kleine Geister bezeichnen. Wir kommen nie mit solchen Geistmächten, mit denen wir es hier im Text zu tun haben. Sobald diese Geisteseinheit zwischen Gott und seinen Engeln oder zwischen Gott und den Menschen gestört wird, ist solche Störung ein Schaden. Daher haben wir nicht allein im Sündenfall seine Geschöpfe, sondern auch der Quell des Geistes, welches Gott ist, und an Gott diesen Schaden zu sehen. Was aber den Schaden in Ewigkeit angeht, so zeigt in Betreff Gottes, so zeigt uns Gott im Neuen Testament an vielen Stellen, Gott geoffenbart im Fleische das Lamm. Ewigkeitsbezogen und manchmal erwähnt, wie geschlachtet. Wenn uns also Gott in seinem Sohne ewigkeitsverbunden, wie in Offenbarung 5, Vers 6 gezeigt wird, erkennen wir die Wunde des Todes als einen immer währenden Schaden, denn in Offenbarung 5, Vers 6 wird uns das Lamm ewigkeitsverbunden gezeigt. Und weil nach Römer 8, Vers 28 der Herr alle Dinge zum Guten mitwirken lässt, ist dieses Bild des geschlachteten Lammes ein mahnendes Zeichen für die Ewigkeit, welches derer harrt, die da wagen, wider Gott zu rebellieren. Welch bittere Folge und Folgen die Sünde gehabt hat. Zwar hat der Sohn Gottes im Opfer auf Golgatha auch die Ehre vor Gott, dem Vater, wiederhergestellt. Die Wunde jedoch wird bleiben in alle Ewigkeiten der Ewigkeiten. Der nächste Untertitel, die Situation der Sünde an uns Menschen, verhält sich so, dass bei Gott gewollter Vergebung der Herr das Lamm diese unsere Sünden hinwegnimmt, nach Johannes 1, Vers 29. Den Engeln nimmt Gott keine der Sünden weg, weil sie, wie gesagt war, kein Opfer haben. Was sollten wir Gott danken, dass wir ein Opfer haben? Uns aber werden die Sünden ganz weggenommen, abgewaschen. Die Bibel sagt, nicht mehr gefunden. Und der Herr will ihrer nie mehr gedenken. Und wenn wir uns noch einmal daran erinnern, in welch einer Reinheit Gott lebt, dann sind wir überwältigt, dass er, der Herr, uns in seine göttliche Reinheit bringt. Wie geschrieben steht in 1. Johannes 3, Vers 2, weil wir ihm gleich sein werden. Wir haben Sünde getan und haben die Sünde gesehen, aber Gott hat uns ein gewaltiges Opfer geschenkt in seinem Sohne. Und dadurch können wir ihm, Jesus, in der Ewigkeit gleich sein. Das heißt, wir werden so rein sein, wie er Gott rein ist. Das hat Gott nicht an seiner Engelwelt getan. Das hat er nur an den erlösten Menschen vollziehen können. Aber uns ist diese große Gnade durch das Opfer Jesu geworden. Ihm auch in der Wirkung gesehener Sünden gleich zu sein. Und das ist Reinheit des Heiligtums, von der im Schattenbilde der Hiskia am Ende von Vers 18 redet, dass ein großer Teil nach Vers 18 des Volkes sich nicht für das Opfer passend gereinigt hatte. Je Hiskia ein Abbild auf Christus, tritt hier für das Volk in den Riss und verwendet sich für die Unreinen. Nach Vers 20 erhört Gott und rechnet dem Bitten des Jehiskia zufolge die Unreinheit der Israeliten nicht mehr an. Und das ist ein Bild von uns. dass wir ohne Gnadenverwendung unseres Herrn und Königs Jesus nie, nie Errettung gefunden hätten. Darum haben wir uns zu reinigen, wo immer wir dies vermögen. Während die Engel durch die geschauten Sünden von ihrer Reinheit eingebüßt haben, verhält sich dies nicht so beim lebendigen Gott. Die Engel haben die Sünde gesehen, die Engel haben kein Opfer wahrgesagt. Welch ein Unterschied ist zwischen dem lebendigen Gott und seinen Geschöpfen? Im Alten Testament, beim Durchzug durch das Wasser, musste die Lade des Bundes 2000 Ellen vorausgetragen werden. Das sollte ein Abstand sein. Die Lichtengel haben Sünde gesehen und wir haben Sünde gesehen. Aber wir haben in Christo eine völlige Wiederherstellung und wir haben in Christo die Verheißung, ihm Gott gleich zu sein. Darum hat es Gott zugelassen, dass die Engel wegen den geschauten Sünden oder wegen der geschauten Sünden ein wenig heruntergekommen sind, damit zu uns ein Abstand entstehe, den die Engel zu respektieren haben in alle Ewigkeit. Denn die Engel werden unsere Diener sein in der Ewigkeit. Und wir sind der Leib des geistlichen Christus. Und deshalb gebührt es dann jenen Engeln durch die geschauten Sünden, die ihnen nicht vergeben, in welchen sie nicht abgewaschen werden können, uns nicht gleich zu sein, sondern einen Abstand zu finden, wie wir heute, die wir Sünde gesehen haben in unserem Leibe, einen Abstand zu dem gewaltigen und reinen Gott erkennen. Und der Herr möchte unsere Blicke hinwenden zu dem wunderbaren Opfer, zu dem vollkommenen Opfer Jesu am Kreuz. Dass Gott seine Liebe an uns erwiesen hat, dass wir ihm gleich sein werden, wie er ist. Und dadurch preisen wir seinen Namen, geben ihm alle Ehre und wollen ihn wieder lieben, aus ganzem Herzen. Amen.